Entschuldigung, ab und zu muss ich mal husten. Ich hoffe, euch fliegen dann nicht die Ohren weg. Ja, es ist so, dass ich unverhoffter Dinge heute Morgen noch im Halbschlaf angerufen wurde und unser armer Pastor nicht mehr auf die Beine kam. Und dann hat er gesagt, ja, mach du mal. Okay, habe ich gedacht, na schön. Ich stürme in mein Arbeitszimmer, will meine alten Predigten rausholen. Ja, Pustekuchen, die sind alle schon verpackt in Koffern und Kisten. Und so. Also kriegt er heute keine Konserve. Ja, ich habe gedacht, naja, Herr, du bist manchmal ganz schön pfiffig. Du lässt mich vorher die Sachen alle einpacken und jetzt kann ich mal sehen, wie ich klarkomme. Okay, ich habe das, was ich euch mitgebracht habe, überschrieben mit dem, ja, mit der Überschrift zwischen den Jahren. Ich habe gedacht, was machst du denn, Herr? Herr, was soll ich? Du bist jetzt genau zwischen Weihnachten und Neujahr und zwischen den Jahren. Zwischen den Jahren ist eigentlich immer eine Zeit für Rückblenden oder gute Vorsätze. Also wir brauchen nur ins Fernsehen schauen, da kommt eine Rückschau nach der anderen und was auch immer. Und gute Vorsätze, das kennen wir auch, machen wir uns ja auch ab und zu mal. Zwischen den Jahren ist die Zeit der Rückblicke und der guten Vorsätze. Nun, wenn wir zurückschauen, was sehen wir? Ich will jetzt nicht lange beim Zurückschauen bleiben, denn Jesus sagt ja selber, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Trotzdem sollten wir ab und zu mal in Dankbarkeit zurückschauen, was Gott alles getan hat. Ja? Also lasst uns den Flug festhalten und nach vorne schauen, aber der Dank geht nach hinten, auch wenn ich mich nicht umdrehen muss. Ich weiß ganz genau, dass Gott ein tolles Jahr mir geschenkt hat und dem einen oder anderen von euch auch geschenkt hat. Und wenn es nicht ganz so toll war, dann hat es was zu bedeuten vielleicht oder auch vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber wir können dankbar sein für das, was Gott getan hat. Man kann also sagen, zurück in Dankbarkeit und voraus in Hoffnung. Denn wir dürfen wirklich noch Hoffnung haben. Ist es so? Die Welt hat eine schlechte Prognose. Wenn ich mal so in die Welt schaue und schaue in die Nachrichten und sehe, dann denke ich, naja, wie lange macht es noch? Die Welt hat eine ganz schlechte Prognose. Aber wir als Kinder Gottes, das Reich Gottes hat eine super Prognose. Und die sollten wir real werden lassen, auch in dem kommenden Jahr. Das heißt also, Prognosen dürfen uns nicht nach hinten schauen lassen, sondern nach vorne, auf das, was Gott mit uns vorhat. Und dazu habe ich mal ein Bild, das darfst du jetzt mal einblenden. Das hat mich schon längere Zeit begleitet, dieses Bild. Das hat mich vor über 30 Jahren schon begleitet. Das sah dann zwar ein Bild, das war nicht genau dieses Bild, aber dieses innere Bild. Ich bin durch einen Wald gegangen und kam an eine Lichtung und sah ein weites Land vor mir. Das war damals, als wir den Eichmannshof bekamen. Und dann sah ich, als wir auf dem Gelände des Eichmannshofs waren, genau dieses Bild, was Gott mir vorher schon gezeigt hat. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen. Und vielleicht kann der eine oder andere auch von euch noch ein Feedback dazu geben, wie es denn aussieht, wenn man Land einnimmt. Thema sollte also sein, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Ist kein Bibelvers, ist ein Spruch, ist irgendwo ein Stück aus einem Lied, kann ich mich noch so ganz schwach erinnern, das gab es mal, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Nun, wie nimmt man denn ein? Wie nimmt man Land ein? Bleiben wir ruhig mal bei dem Bild. Wie nimmt man Land ein? Indem man abwartet? Ja, ne? Also man muss aktiv werden. Also indem man sich überraschen lässt oder abwartet. Ich kann ja natürlich sagen, lieber Gott, überrasch mich mal nächstes Jahr. Mal gucken, was das Jahr so bringt. Ne? Nee, Man nimmt nur Land ein, indem man wirklich aktiv wird. Ich habe, kann dazu mal eine Jahreslosung von 16, die Gott mir schon so unter die Schuhe geschoben hat, geben, aus dem 5. Mose. Da heißt es, und ihr werdet das Land, das Gott euch gegeben hat, in Besitz nehmen und darin wohnen. Das heißt, Gott hat uns etwas verheißen und wir sind dran, es in Besitz zu nehmen und drin zu wohnen. Und ich glaube, das ist die Ausgangsposition für dieses neue Jahr, was vor uns liegt. Lass uns, der eine oder andere mag sein, das Land, das Jahr 15 kann ich vergessen. Okay, vergiss es. Aber streck dich aus nach dem Land, was Gott vor dich gelegt hat. Nun, vom Taktieren zur Strategie, das heißt also, wir müssen nicht mehr von einem Tag in den anderen leben und sagen, ja Gott, welche Überraschung hast du denn heute für mich? Sondern Gott möchte, dass wir auch in die Zukunft hineinschauen, hineinplanen und investieren und zielgerichtet arbeiten. Viel zielgerichteter, als was wir vielleicht bisher getan haben. Und doch, nicht unsere tollen Konzepte, nicht unsere tollen Organisationen, nicht die Wahnsinnsmethoden, nicht Kraftanstrengung, nicht Ausdauer, alles dieses nicht ist letztendlich verantwortlich dafür, dass wir ans Ziel kommen, dass wir Erfolg haben. Du kannst dir noch so viel Gedanken machen, planen, Strategien entwickeln. Letztendlich entscheidend ist das, was im Sacharja steht. Sacharja 4, Vers 6, da heißt es im zweiten Teil, es soll nicht durch Heer, ein Vers, den ihr wahrscheinlich alle kennt, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Das heißt, auf der einen Seite sollen wir nicht schlafen und warten und naja, der Herr wird schon. Aber auf der anderen Seite, der letztendliche Erfolg der Geschichte ist abhängig von Gottes Geist. Und doch, oft sind wir ganz persönlich auch ein Hindernis für den Erfolg des Reiches Gottes. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch so geht. Ich habe oft dieses Bußgebet vor Gott gebetet, habe gesagt, vergib mir da, wo ich dir ein Hindernis war. Und das passiert oft. Herr, vergib mir da, wo ich deine Pläne nicht aktiv genug durchgesetzt habe. Herr, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Keiner von uns kann sagen, Herr, ich habe alles super gemacht. Es ist so, dass wir oft Hindernisse sind, für damit oder durch uns kann Gott dann nicht das direkt umsetzen, was er eigentlich umsetzen möchte. Wie oft hast du schon einen Impuls von Gott bekommen? Ich nehme mal dieses einfache Beispiel, was jeder so nachempfinden kann. Wenn man dem einen geht es da nicht gut, du solltest eigentlich mal zu ihm hingehen, bete mal für ihn. Und dann musst du dich fragen, wie oft hast du es denn getan? Also solche Sachen, die wir einfach nicht umsetzen, können auch nicht wirksam werden. Wir sind oft Hindernisse, aber wir können von den Aposteln lernen, wie man aufhört, ein Hindernis zu sein. Denn wenn wir uns mal Pfingsten betrachten, was da im Pfingsten passiert, dann sehen wir ganz eindeutig, was Voraussetzung ist, dass wir kein Hindernis sein können. Erstens, sie schaffen klare Verhältnisse. Ihr wisst also, da wurde dann der 12. Ersatzapostel gewählt und eine gewisse Struktur und was auch immer und das war alles nötig. Da war persönliche Heiligung da, die gingen ins Gebet. Ist bei uns auch oft eine Sache, wo wir also sagen, da könnte auch ein bisschen mehr Engagement sein, wenn es ums Beten geht. Da war Einheit im Geist da, das war ganz entscheidend. Und dann passierte es, dann kam Pfingsten. Und dieses Pfingsterlebnis war schön für die Jünger, klar, aber war nicht heilswirksam für sie. Heilswirksam war die Erlösung Jesu. Aber dieses Pfingsterlebnis war heilswirksam für mich und für dich. Denn ohne dieses Pfingsterlebnis wären wir heute nicht hier. Das heißt, wir müssen uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Wenn wir wirklich wollen, dass Gott sein Reich baut und wir neues Land einnehmen, dann geht das nicht, ohne dass wir uns ausstrecken nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, jo, der alte Pfingstler nimmt ein Beispiel am Petrus. Schaut euch den Petrus an, vor Pfingsten, nach Pfingsten. Was hat den Mann so verändert? Der war ein Feigling. Der hat seinen Herrn und Meister, von dem er sagt, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens und wer weiß was alles, den hat er schmählich verraten. Und nach Pfingsten steht er auf dem Dach und predigt vor Hunderten von Leuten freimütig, dass Jesus der Retter ist. Eine Veränderung, ich glaube, die auch wir brauchen, die aber nur dann passiert, wenn wir wirklich nicht nur das Wort Gottes haben, das ist wichtig, das ist unser Fundament. Ich rede nicht gegen das Wort Gottes, das sollte unser Fundament bleiben. Wenn wir nicht nur das Wort haben, sondern auch den Geist. Denn der Geist macht erst das Wort lebendig. Paulus sagt nicht umsonst, dämpfet den Geist nicht. Er gibt Reglemente, also wo Wildwuchs ist, sagt er, das lasst mal lieber und das lasst mal lieber. Aber er sagt insgesamt, dämpfet den Geist nicht. Denn der Geist ist das Entscheidende. Der macht euch lebendig. Der macht euch als Gemeinde auch lebendig. Der macht euch als Gemeinde auch attraktiv. Dämpfet den Geist nicht. Oft ist unsere Strategie, wenn es darum geht, Land einzunehmen, ist immer noch da, ja. Oft ist unsere Strategie, ja, ich konnte leider keine Präsentation vorbereiten mit Bibelsprüchen und so weiter, sonst müsste also mit dem Bild Vorlieb nehmen. Unsere Strategie, Land einzunehmen, ist oft falsch. Wir kriegen von Gott geistliche Impulse, ich hatte schon darüber gesprochen. Wir kriegen Verheißungen, wir kriegen Visionen. Oft bleibt von unseren Visionen nichts übrig. Oft bleiben unsere Visionen unerfüllte Träume, die verblassen und irgendwann in Vergessenheit geraten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Visionen, wie viele Ideen Gott dir schon gegeben hat. Das darf nicht der Fall sein. Ich möchte mal ganz konkret werden. Jeder kann mal für sich überlegen, was hat Gott dir schon mal so als Verheißung mitgegeben in deinem Leben? Was hat Gott dir an Impulsen mitgegeben? Jetzt sagt Jan, ich habe Gott noch nie gehört. Ihr wisst genau, was ich meine. Ja? Gott hat oft, spricht oft zu unserem Herzen. Was hat Gott dir schon verheißen? Erinnere dich dran. Eine empfangene Verheißung, die Gott dir gibt, die bleibt. Der nimmt seine Verheißungen nicht zurück. Du vergisst sie vielleicht, aber er nimmt sie nicht zurück. Mach sie wieder real, lass sie wieder wirksam werden, lass sie wieder lebendig werden. Lasst uns bei all dem, jetzt muss ich nicht mehr, meine Blätter sind durcheinander geraten, da ist es. Naja. Ich mache ohne Blätter. Ihr merkt, die Zettel werden immer größer und mein Lesen ist immer schlechter. Aber naja, gut, man wird älter. Nein, es ist so, lasst uns wieder aktiv an unseren Verheißungen festhalten, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir jetzt mal... Das gilt für dich privat, persönlich, das gilt aber auch für uns als Gemeinde. Und wir stehen in einer Phase, wo ich meine, dass Gott Dinge wirklich wahr werden lässt. Wer von euch hat schon mal für Erweckung gebetet? Jetzt seid mal so ehrlich und nehmt mal die Hand hoch. Wer schon mal für Erweckung gebetet hat? Das sind doch einige, ja? Ich weiß nicht, ich auch, muss dazu sagen. Ich weiß nicht, wie wir reagieren, wenn denn die Erweckung ausbricht. Einen kleinen Vorgeschmack hatten wir ja am Heiligabend. ich sage einen kleinen Vorgeschmack, es waren noch keine 1000 Leute, ja. Dann kommen Probleme auf uns zu. Aber sind wir bereit, wirklich an dieser Vision, die Gott uns gegeben hat, festzuhalten? Ich höre von vielen, ja, die Erweckung, Gemeindeneugründung, was auch immer. Super. Wie kommt man jetzt an so eine Strategie, die wirklich zieht? Und da habe ich gedacht, lass uns einfach mal einen großen Strategen betrachten in der Bibel, wie der das denn macht. Ihr kennt ihn alle. Der hat Land eingenommen. Wer könnte das sein? Ja, das kann nur Josua sein. Ne? Ja, okay, Josua. Okay. Also dieser Josua ist ein Stratege. Das ist faszinierend, wenn man mal sieht, so ein Wüstenvolk, völlig unsortiert und 40 Jahre durch die Wüste gelatscht, abgerissen und was auch immer, kommt da und macht sich in Kanaan breit. Das kann nicht so ohne weiteres passieren. Nun, welche Strategie hatte er denn? Lass uns doch einfach mal ins Buch Josua hineinschauen. Ich nehme mal eine Episode raus. Ich werde es nicht vorlesen, denn das dauert zu lange. Aber ihr kennt alle die Geschichte von Jericho. Jetzt bleiben wir doch mal bei dieser Geschichte von Jericho und schauen mal, was macht der Josua da? Vielleicht hat irgendjemand die Bibel offen. Ja? Kannst du Josua 6, Vers 2 mal lesen? Und 3, nur die ersten beiden, also 2, 3. Laut, ich verstärke dich, falls notwendig. Oder willst du das Mikro haben? Ja. Müssen wir dem Techniker nur sagen, dass er dir das Mikro scharf schaltet.
Ab 2, ne? Ja. Da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin.
Ja, danke. Ja, so fängt seine Strategie an. Was macht der Josua? Der hört auf Gott. Das ist das Einfachste. Und das können wir auch machen. Ich weiß jetzt nicht, was in deinem Leben, wo Gott da in deinem Leben gerade dran ist, wo er dran arbeitet, aber das Erste, was der Josua macht, ist, er hört und empfängt eine Verheißung. Und ich hatte ja eben schon gesagt, viele von diesen Verheißungen, die du vielleicht empfangen hast, die hast du abgelegt. Hast gedacht, naja, wird ja doch nichts. Oder vergessen. Oder wenn es ganz hart ist, abgelehnt und gesagt, Herr, nicht mit mir. Stell dich zu dieser Verheißung, so wie Josua es auch getan hat. Empfange eine Verheißung. Wie viele Verheißungen hast du in deinem Leben schon empfangen? Gott zieht sie nicht zurück. Sie gelten immer noch. Dann das Zweite ist, durch diese Prozedere, was Gott da vorschreibt, kriegt der Josua, aber auch die Leute ganz schnell mit. Sie wandern ja um die Stadt rum. Man muss sich das Bild mal so richtig bildlich vorstellen. Sie marschieren jeden Tag einmal um die Stadt herum, dürfen keinen Mucks machen. Mucksmäuschen still latschen sie um die Stadt. Und die Mauern sind wahrscheinlich voller Jericho-Bewohner, die sich kaputt lachen. Die sagen, was ist der Wüstengelumpe? Was wollen die denn hier? Die Mauern waren so dick, dass für so ein Wüstenvolk es völlig unmöglich war, diese Mauern zu erstürmen. Und das haben die gesehen. Bei jedem Mal um die Stadt laufen, einmal pro Tag mussten sie herum, haben sie gesehen, wow, Mauern, Türme und bewaffnete Menschen umbringen. Unmöglich, unmöglich. Aber genau das ist es. Wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, wenn Gott dir etwas zugesagt hat, dann magst du sagen, Gott, aber doch nicht mit mir, geht doch gar nicht. Erkenne die Unmöglichkeit, ich will es anders formulieren, erkenne deine Unmöglichkeit. Denn das, was Gott dir zusagt, das steht nicht in deiner Macht. Erkenne deine Unmöglichkeit. Im Gegenteil, das, was ich sowieso möglich machen kann, das sollte ich möglich machen, wenn es denn gut ist. Da brauche ich Gott nicht fragen. Ja? Also wenn ich von einer Sache überzeugt bin und genau weiß, du kannst es machen, dann mach es doch. Da brauchst du Gott auch nicht auf Gott warten. Diese Prophezeiung Gottes oder diese Zusagen Gottes gehen immer in Situationen hinein, die für dich persönlich unmöglich sind, wo du sagst, geht doch gar nicht. So ähnlich wie bei mir, ich sage, ich werde nie wieder ein Haus bauen, habe ich gesagt. Inzwischen steht der Dachstuhl schon, Dach ist schon dicht und alles Mögliche. Ja, ich habe gesagt, Ostdeutschland, da werde ich nie hinziehen. Es ist unmöglich, mit den Menschen überhaupt klarzukommen. Es ist unmöglich. Ja, dafür braucht man Gott dann, für unmögliche Dinge. Aber wenn Gott dir eine Zusage gibt und eine Verheißung gibt, dann scheiter nicht an deinen Unmöglichkeiten, sondern dann vertrau ihm. Erkenne die Unmöglichkeit ist der zweite Punkt. Also empfange eine Verheißung und erkenne deine Unmöglichkeit. Und der dritte Punkt ist das, was die Israeliten taten, als sie dann um diese Stadt zogen, um diese Mauern zogen. Die haben nicht viel gemacht, die sind nur rumgelatscht. Still, hör auf zu reden. Würde ich als drittes sagen. Hör auf zu reden, hör auf zu quatschen, red nicht viel, bete. Ich glaube schon, dass die Israeliten, als sie dann um diese Stadt gezogen sind, die durften ja nicht reden, aber ich glaube schon, dass in ihrem Herzen eine Menge abging und in ihrem Kopf auch eine Menge abging, dass sie innerlich am Beten waren. Und ich glaube, das ist der dritte Schritt. Höre auf zu reden, beten statt schwätzen. Man kann viel reden über, was Gott alles vorhat, aber hör auf zu schwätzen, fang an zu beten. Und der vierte Punkt ist, bleibe dran. Wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, bleibe dran. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht erinnert der eine oder andere sich an eine Verheißung, die er schon längst abgelegt hat. Mach sie wieder lebendig, bleibe dran, denn Gott hat sie dir nicht umsonst gegeben. Behalte das Problem oder aber auch das Ziel vor Augen, das kannst du sehen, wie du willst. Manchmal ist es, bei Jericho war es ein Problem, manchmal ist es auch ein Ziel, das Gott dir gibt und sagt, hör mal, da will ich dich mal haben. In aller Bescheidenheit sagen, als ich damals die Verheißung von Gott bekam, du wirst für viele junge Menschen ein Segen sein, habe ich gedacht, oh Backe. Und als ich dann vor den Tausenden von Kindern auf dem Bundescamp stand und sie gesegnet habe, da liefen mir die Tränen. Weil das, was ich für unmöglich hielt, Gott möglich gemacht hat in meinem Leben. Und genauso soll es dir gehen. Das, was du für dich unmöglich findest, das soll real werden. Das wirst du erleben, wenn du dranbleibst. Bleibe dran. Behalte das Ziel, das Gott dir gesteckt hat. Behalte es vor Augen. Behalte deine Vision vor Augen. Erinnert euch an Kaleb. Der Mann, als sie dann einzogen ins gelobte Land, die Israeliten, war Josua und Kaleb waren die einzigen, die einen langen Vollbart trugen. Alle anderen waren ja junge Spünder. Die Alten waren alle gestorben. Nur die beiden haben überlebt. Kaleb und Josua. Ein alter Mann, grauhaarig, ein langer Bart. Und dann steht er da, man könnte meinen am Stock, ja, Pustekuchen, mit dem Speer in der Hand, stelle ich ihn mir vor und sagt, jetzt lasse kommen. Denn er sagt, Ich bin noch genauso stark wie damals, als Mose mich ausschickte als Kundschafter. Und das war 40 Jahre her. Der Mann war über 80. Das macht mir Mut, auch neues Land einzunehmen. Selbst wenn ein Abraham mit über 80 neues Land einnehmen konnte, dann kann ich das auch. Mit Gottes Hilfe? Rein menschlich unmöglich, ja? Wollen wir mal sagen. Ne? Rein menschlich unmöglich. Aber mit Gottes Hilfe? Ihr seht, was Abraham konnte. Ihr seht, was Kaleb konnte. Er sagt, ich bin noch genauso stark wie damals, als Mose mich aussandte, 40 Jahre vorher. Und er suchte sich, man muss das mal sich auf der Zunge zergehen lassen, er suchte sich das schwierigste Stück Land aus. Die Berge, wo die wilden Völker wohnten und wo keiner hin wollte, das nahm Kaleb. Er sagte, da gehe ich hin. Ich bewundere diesen Kaleb. Der bleibt dran an seiner, der hat die Vision nicht nur vor Augen, der hat die Vision ein Leben lang gelebt. Der hat in dieser Vision gelebt. Und ich möchte euch aufrufen, jetzt gerade wenn es so in so ein neues Jahr geht, habt ihr die neue Chance, wirklich eure alten Verheißungen wieder auszugraben, lebendig zu machen und in ihnen zu leben. Ja, und dann Punkt 5, also eins war Verheißung von Gott empfangen, zweitens erkenne deine Unmöglichkeit, drittens hör auf zu reden, fang an zu beten. Viertens, bleibe dran, lebe in dieser Vision. Und das fünfte, warte auf das Timing Gottes. Das Timing Gottes kann dich so überraschen, dass du die Ohren anlegst bald, vor lauter Geschwindigkeit. Also ich habe es in diesem Jahr erlebt, wenn ihr mich vor einem Jahr gefragt hättet, könntest du dir vorstellen, nach Sachsen zu ziehen, dort ein Haus zu bauen und darauf zu warten, was Gott dir da vor die Füße legt. Ich hätte gesagt, du bist bekloppt. Ja, ist so. Aber wenn Gott einmal anfängt, Tempo zu machen, hör mal, dann geht's aber zur Sache. Und ich garantiere euch, auch ihr als Gemeinde mit eurer Vision, ihr werdet diesen Zeitpunkt erleben, dann rauscht es nur noch. Aber ihr müsst dranbleiben an der Vision. Ich habe so gedacht, naja gut, es werden sicherlich die eine oder anderen Probleme auf uns zukommen, in Sachen Bau, aber auch hier in Sachen neue Gemeindegründungen oder was auch immer. Aber wenn wir uns vor diesen Problemen zurückziehen und sagen, hoch, das ist mir zu schwierig, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht da ankommen, wo Gott uns hinhaben möchte. Ich möchte euch Mut machen, neues Land einzunehmen, hier als Gemeinde und euch das zurufen, was Gott mir vor einem Jahr zugerufen hat und was ich dann als Jahreslosung hatte. Mach dich auf und handle und der Herr wird mit dir sein. Amen.